Geschichten aus dem Geißbockheim, der erste FC Köln Podcast von Sky Sport.
Neues vom Geißbockheim, eine neue Folge. Ihr seid wieder mit dabei. Das freut uns sehr, Marlon und mich. Hi Marlon.
Servus, schönen guten
Abend. Servus, genau, ja. Und wir haben natürlich auch heute wieder einen tollen Gast mit dabei. Und zwar aus einer Kategorie, das hatten wir, glaube ich, Marlon, bislang noch nicht. Und zwar ganz jemand, der so richtig, ne, das Ohr an den Fans hat. Und das ist ja das, was am Ende des Tages zählt, was ausschlaggebend ist. Was sagen die Fans? Wie spüren die den großen ersten FC Köln? Was bewegt die Fans? Jetzt gerade auch in dieser heiklen Phase.
Das wolltet ihr alle und jetzt bekommt ihr es.
Der Saison, genau. Und da haben wir jetzt wirklich den, wie ich finde, besten, den man dazu besprechen kann. Jörg Weitz ist nämlich da, erster Vorsitzender des größten Fanclubs oder der größten Fanorganisation des ersten FC Köln. So muss man sagen. Gegründet im Jahr 1991. Der Name ist Fanprojekt. Aktuell circa 15.700 Mitglieder. Soweit stimmt das alles, Jörg, ne?
Das klingt hervorragend. Hallo zusammen.
Hallo. Jetzt bist du als erster Vorsitzender nicht im direkten Austausch mit 15.700 Mitgliedern, aber du sprichst immer mal mit dem einen oder anderen. Du bist praktisch irgendwie gefühlt mit einem Ohr, mit einem Bein täglich im Geißbockheim, also so rein auch von deiner Gedankenwelt, denn du lebst den ersten FC Köln und das nicht erst seit gestern. Wie lang hängt schon dein Herz am Club?
Naja, ich bin 76er Baujahr, das heißt, ich werde in diesem Jahr 50 Jahre alt und solange ich mich daran erinnern kann, ist es der erste FC Köln gewesen, zumal ich eben aus ursprünglich Erftstadt Lechen, ich komme da, wo Hennes Weisweiler herkommt, insoweit sind mir da, glaube ich, genetisch schon so ein paar Dinge in die Wiege gelegt.
Genau, also den Fußballclub und die Familie, ne, das bekommt man ja mitgegeben, kann man sich nie aussuchen und so manchmal liegt's eben einfach nur am Geburtsort. Ja, schön und natürlich hast du auch ganz intensiv jetzt das Wochenende verfolgt und geguckt, was macht die Konkurrenz, aber vielmehr noch, was macht der FC am Samstagabend. Am Ende wurde's in einem fußballerisch ja vom Unterhaltungswert eher mäßigen Spiel, so möchte ich es mal ausdrücken, ein unterm Strich gerechtes 1-1 oder wie fällt dein Fazit aus?
Unterm Strich gerecht 1-1. Ich glaube schon, ohne dass ich jetzt großartig mit einer FC-Brille reden möchte, dass da mehr möglich gewesen wäre. Aber das hatten wir ja durchaus an den letzten Spieltagen auch durchaus. Aber ich glaube, realistisch betrachtet kann man sich zumindest mal mit dem Punkt anfreunden. Damit kann man, übrigens damit muss man dann ja jetzt auch leben.
Inwiefern beruhigt das gerade die hitzigen FC-Fangemüter deins und aber auch das derer, die du kennst? Oder gibt's da gar keinen Beruhigen, weil dieser Punkt einfach zu wenig ist? Die Konkurrenz hat zum Teil auch gepunktet, nicht alle, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Die Lage bleibt angespannt, man hat auf den Befreiungsschlag gehofft, der ist ausgeblieben. Deswegen eher noch weiter im Stimmungsbarometer runter oder würdest du sagen gleichbleibend gegenüber den letzten Wochen?
Schwer zu sagen, glaube ich. Also wenn ich über meine Person rede, dann bin ich relativ ruhig. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich mit einer gewissen Lebenserfahrung schon die ein oder andere FC-Situation diesbezüglich miterlebt habe. Und da muss man sagen, gab es durchaus wesentlich schlimmere Zeiten. Ja, weil ich persönlich auch immer sage, es ist ja wirklich noch alles aus eigener Kraft drin, vor allen Dingen, wenn man sich mal das Restprogramm anschaut. Ja, ich glaube, in der Community, wenn man sich auch mal in den sozialen Medien anschaut, ich glaube, dann weiß man so gar nicht recht, freuen wir uns über den Punkt oder hadern wir damit, dass es nicht 3 Punkte gewesen sind. Du hast natürlich recht, der große Befreiungsschlag ist ausgeblieben. Allerdings muss man eben auch dazu sagen, konnte man zumindest mal den Vorsprung auf Wolfsburg halten, die ja nun relativ glücklichen Punkt geholt haben. Insoweit erstmal nichts passiert. Und zwar weder im Positiven noch im Negativen.
Okay, Marlon, deine Einschätzung. Zu wenig der Punkt oder passt das soweit leistungsgerecht? Wie hast du das Spiel gesehen?
Also ich habe vorher schon gesagt, ein Punkt in Hamburg, ich finde, bei einem unfassbar schwierigen Gegner ist völlig in Ordnung. Der HSV hat in den letzten Wochen immer wieder gezeigt, wie eklig er zu bespielen ist. Zu Hause haben sie nicht immer gewonnen, aber trotzdem gegen die Bayern auch einen Punkt geholt zu Hause zum Beispiel. Ne? Also da hast du schon gesehen, wozu die in der Lage sind. Deswegen finde ich den Punkt völlig in Ordnung. Klar, ein Sieg ist immer besser, da braucht man nicht drüber diskutieren. Ich habe aber gesagt, ein Punkt in Hamburg und ein Sieg im Derby, dann ist alles in Ordnung. Dann hat der FC seinen Soll erfüllt für diese beiden Spiele und dann hat auch der Trainer Lukas Kwasniok, glaube ich, seinen Soll erfüllt. Dazu werden wir gleich noch kommen. Aber am Ende des Tages war es, ja, ich finde auch ein nicht gerade actionreiches Fußballspiel, aber ein völlig ordentliches Auswärtsspiel. Spiel. Ich fand es spielerisch in Ordnung. Ich finde, die Mannschaft hat gekämpft, hat alles rausgehauen und dann muss man auch mal damit leben, auch im Abstiegskampf zu sagen, gegen einen direkten Konkurrenten haben wir einen Punkt geholt auswärts. Bin ich völlig fein mit.
Zumal es ja mit der letzten Aktion des Spiels noch die Chance gab, für den HSV auf 2-1 zu stellen. Und auch wenn man das noch mit hinzuzieht in die Beurteilung, glaube ich, geht der Punkt am Ende dann doch in Ordnung. Ich glaube, dass Ultimatum in Anführungsstrichen, es wurde ja nicht so genannt, hieß, 4 Punkte sollen her aus den Spielen in Hamburg und Gladbach. Heißt im Umkehrschluss aber auch, weil es jetzt nur ein Unentschieden war, da ist der volle Druck jetzt auf dem Derby. Es gibt angenehmere Situationen für den Trainer. Glaubst du, dass er das auch so sieht und spürt? Erstmal die Frage an dich, Marlon. Jörg, du kannst gerne deine Meinung dazu kundtun, dass er das auch so spürt jetzt, dass es jetzt auf eben dieses spezielle Duell hinausläuft und das ist eben ein Do-or-Die-Spiel, oder sagt er, naja, nee, gut, also es geht hier auch immer nur erstmal darum, wie präsentieren wir uns und das Ergebnis kommt dann an zweiter Stelle?
Ja, nee, das Ergebnis kommt schon an erster Stelle. Man sieht
ja...
Ja, ich glaube, er spürt das. Also, dass das Ergebnis das Wichtigste ist, zeigt ja auch das Beispiel Borussia Dortmund in dieser Saison. Die spielen auch nicht immer den schönsten Fußball, aber die gewinnen nahezu alle ihre Bundesligaspiele außer gegen Bayern München. Und da kann am Ende auch jeder die Tabelle lesen und weiß, wo die stehen. Ja, und beim ersten FC Köln ist es auch etwas...
Ja, ich muss nochmal konkretisieren, weil du hast natürlich völlig recht, du hast auf eine Frage geantwortet, ich habe sie einfach nur blöd gestellt. Natürlich weiß er auch, dass die Ergebnisse wichtiger sind als die Spielart, aber da hat er für sich im Kopf, entweder ich gewinne das Spiel oder ich bin nächste Woche nicht mehr Trainer des 1. FC Köln. So war die Frage gemeint.
Ich glaube schon, dass er das weiß. Ich glaube, es wurde schon klar mit ihm besprochen, was erwartet wird in den nächsten Wochen. Das ist auch unsere Information, dass er schon weiß, dass Druck auf dem Kessel ist, dass er Ergebnisse liefern muss. Das war die klare Ansage, die er in den letzten Wochen bekommen hat. Wir wissen nach wie vor, es sind nur 2 Siege aus jetzt 16 Spielen zuletzt gewesen. Das ist, wie du immer so schön sagst, Cedric, die Bilanz eines Absteigers. Das ist nun mal so und das weiß auch der Trainer und der kann die Tabelle lesen, der kann die Statistiken lesen und wir wissen alle, was ein Derby gegen Borussia Mönchengladbach bedeutet für den FC. Das kann dich in die eine, aber auch in die völlig andere Richtung katapultieren. Wenn du dieses Spiel gewinnst, dann ziehst du das Vertrauen der Leute wieder auf deine Seite. Dann sagen alle, geil, der Kwasniok, der hat immer gesagt, ruhig bleiben, Männer, wir schaffen das. Und jetzt gewinnt er das Derby vor der Länderspielpause und dann gehen wir da ganz befreit jetzt erstmal in die nächsten Wochen, wenn du dieses Spiel verlierst. Dann werden 3/4 der FC-Fans wahrscheinlich sagen, der Trainer muss gehen, der hat das Derby verloren. Guck mal auf die Tabelle, das ist eine einzige Katastrophe gerade. Also so eng liegen, ne, das eine Gefühl und das andere beieinander. Und das weiß Lukas Kwasniok einzuordnen. Da bin ich 100%ig von überzeugt. Und deswegen braucht er, davon bin ich auch überzeugt, einen Sieg oder aber ein ganz, ganz überzeugendes, sehr, sehr gutes Unentschieden. Ansonsten wird es, glaube ich, eng.
Marlon hat es gerade angesprochen. Seit dem Hinseriensieg gegen den HSV, seit diesem 4:1, kamen nur noch 2 Siege hinzu, ansonsten unentschieden und viele Niederlagen. Damit hat in dieser Zeitepisode der FC den zweitschlechtesten Wert hinter Heidenheim. Ist ja fast eine komplette Serie, eine Hin- oder Rückserie, 17 Spiele. Also das ist natürlich alarmierend, aber genau zum richtigen Zeitpunkt kommt vielleicht eben das Derby, das nicht nur die nötigen Punkte bringt, sondern eben auch den emotionalen Befreiungsschlag. Zu dem, was ich gerade fragte, Endspiel für Kwasniok, ist das auch in FC-Kreisen so, dass man das denkt und spürt, oder wie schaust du darauf?
Also ich glaube, wir sind uns alle einig und im Klaren darüber, dass das Spiel gegen Gladbach ein absolutes Schlüsselspiel sein wird. Marlon hat es gesagt, also ich glaube, um es mal so zu sagen, da können Helden geboren werden. Das heißt, du bist in der Lage, eben genau mit diesem einen Sieg in diesem so wichtigen Spiel und dann eben auch noch im Derby die Leute wieder hinter sich zu bringen. Ich glaube, dass der FC sowieso wie kein Verein oder wie kein anderer Verein diese Fanscharen hinter sich hat, in guten wie in schlechten Zeiten. Insoweit ja, es sollte gewinnen, es sollte gewonnen werden, dass wir uns keine Niederlage mehr leisten können, jetzt auch in den letzten Spielen. Ich glaube, das ist auch relativ klar. Und du hast es gesagt, Cedric, wenn man sich die Bilanz nach dem Spiel gegen den HSV anschaut, dann ist das nicht überzeugend. Allerdings gehört eben auch zur Wahrheit mit dazu, und das ist ja wiederum das Schöne, dass wir eben vorher gegen gerade gute Mannschaften performt haben, da die Punkte geholt haben, dass wir aktuell noch da stehen, wo wir stehen. Und jetzt kommen aus meiner Sicht eben auch die Gegner auf Augenhöhe, wo einfach gepunktet werden muss. Und übrigens meine persönliche Meinung, wo wir auch punkten werden.
Okay, ich habe mal eine Frage, Jörg, ja? Ganz kurz, wo wir gerade darüber reden. Wir reden schon jetzt über das Derby und Emotionen. Ganz kurz mal eingehakt, ganz spontan die Antwort. Geilstes Derby-Erlebnis?
Geilstes Derby-Erlebnis war natürlich damals in Borussia Mönchengladbach Freistoß Risse, als er das Ding da reingehämmert hat. Ja, gibt einfach viele Derby-Momente, übrigens auch in die andere Richtung. Ja, also wenn du hier in meiner Region wohnst, dann hast du eben viele FC-Fans, viele Gladbach-Fans, und das ist dann echt eine gesunde und auch eine freundschaftliche Rivalität. Aber das kann ich, glaube ich, schon sagen, jetzt am Samstag, da gibt's nur einen Sieger und das ist der erste FC Köln.
Ausrufezeichen. Das ist eigentlich ein super Schlusswort. Dann können wir jetzt hier die Folge zumachen. Aber ein bisschen wollen wir dann schon noch sprechen. Ich habe die Zahl ja gerade vorgelesen. Ich habe jetzt gerade nochmal drauf geguckt. FC, das Fanprojekt seit 1991, circa 15.700 Mitglieder. Das sind ja mehr Menschen in allein diesem Fanprojekt als beim VfL Wolfsburg ins Stadion gehen. Allein das ist, glaube ich, ein Vorteil für den FC im Abstiegskampf.
Ja, absolut. Also ich meine, ihr wisst es, wenn du in Köln im Stadion bist, ich finde, das ist einfach eine Atmosphäre, die gibt's nirgendwo anders. Das wird übrigens wahrscheinlich jeder Vertreter oder jeder Fanvertreter von seinem eigenen Verein behaupten, aber Ja, das ist logischerweise, ne? Aber ich finde, in keiner anderen Stadt, als das in Köln der Fall ist, merkst du auch so im gesamten Stimmungsbild in der Stadt oder auch im Umland, hat der FC jetzt gewonnen oder steht der FC gut da oder hat der FC verloren? Und ich glaube, das ist auch irgendwo das, was die Fans, ja, also was sie so leidensfähig macht, ja. Ja, und
eine geile Anekdote dazu, nur ganz kurz. Meine Uroma, die hat bei Rot-Weiß Essen direkt am Stadion gewohnt. Also wirklich direkt gegenüber von der alten Hafenstraße.
An dieser und Kneipe die, da?
Da rechts ist die Kneipe in dem gelben Haus. Wo die Schiene weiter. Schiene. 5 Meter weiter, linke Seite, hat meine Uroma gewohnt.
Wahnsinn.
So, und Oma, als sie noch gelebt hat, hat erzählt, ich saß dann früher immer am Fenster nach dem Spiel. Ich habe ja immer gehört, ob es laut war im Stadion und wenn die gesungen haben. Und dann musste ich nur aus dem Fenster gucken und habe den Leuten in ihre Schnute, hat sie immer gesagt, in ihre Schnute geguckt. Und da wusste ich sofort, haben die verloren oder haben die gewonnen? Ne? Ja. So ist es. Also Thema Stimmungsbild, das merkst du in so einer Stadt wie Köln natürlich sofort. Und sowas übrigens dann da auch. Also herrlich.
Ja, das ist doch schön, oder? Wo das Leben noch einfach zu verstehen ist. Ach, schön. Ja, Jörg, du hast gerade gesagt, dass nicht nur die nächsten Wochen entscheidend werden, sondern die werden auch gut, davon bist du überzeugt. Woher nimmst du die Zuversicht?
Naja, also was wir eben nicht vergessen dürfen, wir sind eben, auch wenn man es vielleicht zwischenzeitlich nicht mehr auf dem Schirm hatte, wir sind immer dann nur noch ein Aufsteiger. Ja, und das war zu Beginn der Saison so. Und zu Saisonbeginn wurde ganz klar das Ziel ausgerufen, wir müssen irgendwie die Klasse halten. Jetzt war es so, dass der Saisonstart, den wir hatten, einfach unfassbar gut war. Ich glaube, da hat auch selber keiner mitgerechnet. Und ich glaube, wir waren, ihr dürft mich da sehr gerne korrigieren, ich glaube, wir waren nach dem 9. Spieltag, waren wir, glaube ich, noch 7. Ja, wo ja dann, ja, und das ist dann eben Köln, wo dann schon über andere Ziele gesprochen wurde und sich ja auch alle Experten einig waren, dieser Verein wird mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Nun werden wir leider eines Besseren belehrt, aber ich glaube eben Punkt 1, dass es in der Truppe stimmt, denn die Leistungen, die wir in all den Spielen gebracht haben, ich fand sie jetzt nicht so schlecht. Natürlich gab es mal Spiele, wo man gesagt hat, mein Gott, was war das jetzt? Aber ich glaube auch, das ist vollkommen normal, dass du nicht leistungsmäßig als Aufsteiger mit einem Kader, der sich ja nun auch verletzungsbedingt immer gefühlt ein klein wenig verändert und auch durch Rotation, dass du nicht immer da die 100% auf die Straße bringen kannst, aber da sind ordentliche Leistungen bei und ich bin der festen Überzeugung, die Jungs, die werden das rocken.
Peter Funkel hat es auch gesagt, glaube ich, ne? Der FC hat noch nie so ein Spiel in dieser Saison gehabt, wo immer so richtig auseinandergenommen wurde. Ne? Also es war nie so, dass du am Ende gesagt hast, boah, also da sind die ja desaströs untergegangen. Und das ist ja eigentlich was, was dich zumindest noch ein bisschen, finde ich, positiv in die Zukunft schauen lässt. Ne? Wo du sagst, die haben ja eigentlich die Möglichkeiten gegen egal welchen Gegner. Sie müssen sie halt nur mal nutzen. Ne? Das ist oft so ein bisschen das Problem.
Absolut. Und also vielleicht da eine kurze Anekdote zu. Kurz vor der Saison hatte ich ein Gespräch mit Friedhelm und habe ihm damals die Frage gestellt, hältst du vom Auftragsprogramm oder vom Spielplan, weil ich fand den desaströs, ja, als Fan. Und er sagte, ich finde den total super. Und da sage ich, wieso das? Und da sagt er, ja, schau mal, ja, du hast am Anfang Gegner, wo jetzt nicht jemand damit rechnet, dass du Punkte holen musst, und jeden Punkt, den du dann holst, der bringt dich weiter nach vorne. Und genauso ist es ja gelaufen. Und wenn du jetzt siehst, dass wir eben genau in der Rückrunde ja diese starken Gegner jetzt eigentlich hinter uns haben, dann logischerweise kommen jetzt, das habe ich eben schon mal gesagt, die Gegner, die wir schlagen müssen. Aber das wären auch vor der Saison klar die Gegner gewesen, wo man sagt, die sind irgendwo auf Augenhöhe und da muss man Paroli bieten. Das heißt, ja, nochmal, wir sind nicht darauf angewiesen, auf die anderen Plätze zu gucken, auf die anderen Ergebnisse. Wir müssen aus eigener Kraft machen.
Ja, ich sehe immer den FC, genau wie ihr das auch tut, passabel bis hin zu sogar recht gut Fußball spielen, aber die Ergebnisse bleiben eben aus. Und ich glaube, das zeigt zwei Sachen, das zeigt zunächst mal eine Sache, dass du von der rein fußballerischen Qualität hast, Qualität schon so ausgestattet bist, als dass du die Klasse halten kannst. Entscheidend, ob es jetzt in die eine oder in die andere Richtung geht, ist, glaube ich, einzig und allein der Kopf. Weil das darf dir jetzt nicht passieren, dass du die Nerven verlierst, weil wenn du doch weißt und das auch gesagt bekommst und es auch überall liest, siehst und hörst, dass du guten Fußball spielst, aber du guckst dann im zweiten Blick auf die Tabelle und siehst trotzdem, wo du stehst und dass es super eng zugeht, dann kann das irgendwann mal, wenn die Ergebnisse ausbleiben und es in die Crunch-Time der Spielzeit geht, ja dann schon auch so sein, dass dann der Kopf angeht und du dann vielleicht in Anführungsstrichen Panik oder zumindest in eine gewisse Unruhe verfällst. Und ich glaube, bevor das eintritt, noch sind wir nicht so weit, aber bevor das eintritt, das sind immer so die letzten 3-4 Spieltage, denn wir erinnern uns an diese legendären Spieltagskonferenzen, fällt hier ein Tor, fällt da ein Tor, verschieben sich die Konstellationen in der Tabelle, das ist ja Herzschlag für jeden Fan in die eine oder andere Richtung. Und bevor es in diese Crunch-Time geht, muss man am besten sich schon so ein kleines Punktepolster rausgearbeitet haben, damit man nicht zu tief im Sumpf steckt. Denn, und das hatten wir auch schon in der vergangenen Woche ganz kurz, der FC ist von den einzigen Mannschaften von Hamburg jetzt mal genommen abwärts, das ist so für mich der Abstiegskampf der ersten Bundesliga, es ist die einzige Mannschaft, die eine gegenläufige Tendenz hat, die eigentlich ja vom oberen Drittel, vom Mittelfeld runterrutscht, trotz nicht schlechter Leistungen, immer weiter in den roten Bereich hinein. Die anderen arbeiten sich eher hoch, wie Bremen, obwohl sie jetzt verloren haben, aber eben auch Mainz, Union Berlin, Augsburg, Wolfsburg jetzt zumindest mal mit einem Punktgewinn in Hoffenheim nach dem Trainerwechsel. Also da ist eine gegenläufige Tendenz und da sehe ich so ein bisschen die Gefahr beim FC, ohne dass jetzt zwingend was heißen muss. Siehst du die Gefahr gar nicht, Jörg?
Na gut, realistisch bin ich natürlich schon, dass ich sage, es wird dann eben jetzt langsam auch eng. Ne? Das Punktepolster ist weg. Allerdings, also genau die Mannschaften, die du eben angesprochen hast, hatten auch jetzt in der Zeit, wo sie eben gegenläufig gearbeitet haben, also sich hochgearbeitet haben, hatten aus meiner Sicht trotzdem das einfachere Programm, als das beim FC der Fall ist. Und genau das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Natürlich kann ich in Panik verfallen und sagen, es ist jetzt nur noch ein Punkt zum Relegationsplatz oder 4 Punkte zum ersten direkten Aufstiegsplatz. Wir spielen gut, aber schau, wo wir stehen. Wenn du aber realistisch betrachtest, zu sagen, gegen welche Mannschaften haben wir denn gespielt und wir haben zumindest mal mitgehalten, auch wenn wir dann teilweise eben nichts Zählbares holen konnten, dann glaube ich, dass genau dieser Faktor, den du eben besprochen hast, auch wirklich ein ganz, ganz großer Mutmacher sein kann, zu sagen, es gibt dann auch keine Ausreden mehr, dass ich einfach im direkten Duell bestehen muss. Und das werden die nächsten Wochen sowieso zeigen.
Gut.
Jetzt komme ich und sage dazu ganz kurz noch, grau ist im Leben, alle Theorie entscheidend ist auf dem Platz. Statistisch, Adi Preißler, genau, hast gut aufgepasst, Borussia Dortmund, ja, lange her, lebt leider nicht mehr. Weiser Spruch, mit anderen Worten, die Statistik ist scheißegal. Es geht einfach darum, wie die nächsten Spiele laufen, ja. Und da glaube ich nach wie vor an die Mannschaft, weil ich nach wie vor sehe, dass die ackern. Sie spielen nicht wie eine Mannschaft, die gegen ihren Trainer spielt, finde ich. Genau, sie geben Gas, sie glauben an sich und das werden sie auch weiterhin tun, weil ich sehe sie immer noch als Einheit, ich sehe sie auch immer noch als Einheit mit dem Trainer, auch wenn wir wissen, nicht jeder Spieler ist ein Riesenfreund und so, ja, das haben wir alles schon rauf und runter diskutiert, darum geht's aber nicht, ne? Es geht um viel mehr gerade, das ist der erste Fußballclub Köln, der in der Bundesliga bleiben möchte und das wissen die Jungs, den Eindruck habe ich nach wie vor und deswegen glaube ich an sie und glaube auch, wenn man den Spielplan, den du gerade ja auch nochmal skizziert hast, ne, so anschaut, ich glaube, sie haben noch alle Möglichkeiten und sie können sich selber aus diesen Sumpf herausziehen und ja, wer dann am Ende besser oder schlechter sein wird in der Tabelle, lassen wir mal dahingestellt, auch wenn es Mannschaften gibt, deren Bilanzen gerade besser aussehen in den letzten 5 Spielen, 7 Spielen, am Ende bin ich immer noch guter Dinge, dass sie über dem Strich sind. Ob das mit dem Trainer dann sein wird oder nicht, wird, glaube ich, so ein bisschen das Spiel am Wochenende entscheiden.
Ja, auf jeden Fall. Lass uns nochmal gerne auf das Spiel vom vergangenen Wochenende schauen. Beim HSV das 1-1. Lass uns mal aufs Gegentor gucken. Es war zumindest keins nach einem Standard. Das war ja auch immer mal wieder so eine ganz schwer auf dem Herzen liegende Thematik eines jeden FC-Fans. Wir kriegen da Tore nach Standard, das glaubst du gar nicht. Dann wurde zum Teil der Trainer, ne, der Standardtrainer, Marlon, du hast das damals ja direkt als erster verkündet, vom Job entbunden. Es geht natürlich immer um beide Arten Standards. Die du selber schießt und die du hinten eben zu verteidigen hast. Also da haben wir jetzt nichts zu vermelden. Immerhin, das ist ja auch mal was Positives jetzt vom vergangenen Wochenende. Aber Blick aufs Gegentor, Schwebe sah nicht ganz glücklich aus. Wie beurteilt ihr das?
Ja, also ich glaube, kann man genauso sagen, wie du es gesagt hast. Jetzt tut das als Kölner natürlich weh, wenn man einfach sagt, das war ein cooles Tor. Das war gut gemacht. Das darf man ja dann eben auch mal so sagen. Ja,
und Fabio Vieira.
Ja, und dann hast du einfach genau das Thema. Ja, so ein Ding macht er wahrscheinlich einmal in seinem Leben, natürlich dann eben begünstigt, dadurch, dass vielleicht Marvin dann eben auch einfach ein bisschen zu weit vor dem Tor stand. Ja, und dann passieren solche Dinge seltsamerweise in diesem Jahr relativ häufig gegen uns, ja, dass da solche Buden fallen. Aber ja, es ist, wie es ist. Und ich finde, die Jungs haben sich dann aber durchaus gut aufgerappelt. Also die haben sich nicht hängen gelassen.
Nö, deswegen kam die Antwort ja auch relativ schnell, 6 Minuten danach durch Said El Mala. Dein Blick auf die Tore, fang mit dem 0-1 an, mach gerne das 1-1 für uns, Marlon.
Ja, also 1-1 nach einem hohen Ball, ne, muss man auch mal sagen, haben wir jetzt auch öfter darüber diskutiert, Flanken kommen nicht und so. Da kam eine Flanke, schön verlängert und Said steht halt da, wo er stehen muss. Finde ich wieder ein schönes Beispiel. Ne? Wir haben ja rauf und runter diskutiert, wochenlang, monatelang, muss er spielen, soll er von der Bank kommen, ist er besser, wenn er von der Bank kommt. Manchmal siehst du ihn gar nicht so im Spiel, aber ich finde es schön, dass er jetzt auch zeigt, selbst wenn du vielleicht mal nicht ganz so viel siehst, ist er da und macht ein Tor. Ne? Und das ist das Entscheidende. Also er spürt den Raum, er läuft genau richtig rein, keine Abseits. Wunderbar, ja, und insofern finde ich ein schönes Tor, glaube ich, ein gutes Zeichen auch für den FC, dass sie mal wieder sehen, ja, wir können auch nach Flanken schöne Tore erzielen. Und insofern, ich bin da absolut happy mit, auch wenn das 0-1, das muss man natürlich neutral auch zugeben, ein wunderbares Tor war. Hey, ja. Den machst du nicht alle Tage so und da hat Marvin sich, glaube ich, auch strecken können, wie er will. Wie du sagst, vielleicht steht er ein bisschen zu weit vorne auch in dem Moment, das kann schon sein, aber ja, muss er auch erstmal so reinmachen. Insofern, ja, alles gut.
Ja. Man muss ja immer die Spielsituationen als Ganze sehen. Natürlich stand er in der Situation zu weit vor dem Tor, als der Schuss abgefeuert wurde aus 14 Metern. Ist dann aber auch sehr schwierig für einen Torwart, das zu korrigieren im Zurücklaufen, ohne dass du jetzt so siehst, wo ist das Tor und so weiter und so fort. Oder im Seitwärtslaufen immer ein bisschen schwierig. Vorher war es aber wahrscheinlich der Spielsituation angemessen, dass er da stand, wo er stand. Also schwierig, sieht blöd aus, aber ich glaube, einen klaren Torwartfehler kann man da nicht ausmachen. Lassen wir es mal so stehen, war einfach ein schönes Tor. Und dann, du hast angesprochen, der Ausgleich zum 1-1, Kaminski mit der Eckball-Flanken-Variante, sollte er öfter machen, ne? Also, der kann das ja, Kaminski. Vielleicht nochmal auch zu ihm gleich mal ein Wort, weil er ist ja immer so ein bisschen so der, den man gerne mal thematisiert, weil er zum einen beim FC eine gute Figur macht, seit er da spielt, zum anderen aber irgendwie immer wild durchgetauscht wird, ne? Der darf ja immer mal ran, außer im Tor. Wie hat er euch jetzt am Samstagabend gefallen? Es war übrigens erst das 6. Kölner Standardtor in dieser Spielzeit. Aber vielleicht nochmal kurz ein Wort zu Kaminski.
Ja, also mir hat er gut gefallen. Jetzt muss ich aber dazu sagen, mir gefällt er gefühlt immer gut. Nicht, dass es eben Spiele gibt, wo er dann auch nicht seine wahrscheinlich 100% abrufen kann. Aber du merkst einfach bei ihm, wie unfassbar bemüht er ist. Also gefühlt ist er auf dem Platz, unabhängig davon, wo er dann eben im Stamm eingesetzt ist. Der ist überall und nirgends. Und das ist für mich einfach so ein richtiger Arbeiter. Ja, und insoweit, also mir persönlich hat er wie immer wirklich sehr gut gefallen, gibt dem Kölner Spiel aus meiner Sicht eine gewisse Stabilität, ja, die im Moment auch gebraucht wird und du siehst einfach, er übernimmt Verantwortung.
Ja, gehe ich voll mit. Er übernimmt Verantwortung. Er hat ein, finde ich, sehr scharfes, gutes Passspiel. Er ist ballsicher. Er ist technisch stark. Er kann auch mal 1-gegen-1 an einem vorbeigehen, was einem ja oft manchmal bei dem einen oder anderen Spieler vielleicht auch fehlt. Eigentlich ist er auch torgefährlich. Er hat gerade in der Hinrunde hat er das ja wirklich sehr oft gezeigt. Aktuell, finde ich, könnte er wieder ein bisschen torgefährlicher selber vielleicht auch werden. Das ist vielleicht der Kritikpunkt, den ich ihm so mitgeben würde. Aber ansonsten ist es ein Spieler, für mich der Transfer nach wie vor von Thomas Kessler, der ja mich am meisten überzeugt hat, die ganze Saison über schon. Und für mich auch dann am Ende hoffentlich einer der Garanten, warum der erste FC Köln in der Bundesliga bleibt. Du musst auch mal überlegen, der Junge hat in Wolfsburg so gut wie gar nicht gespielt. Ja, und er kommt dann kalt sozusagen zum FC und ruft dann sofort so eine Spielfreude ab, hat so Bock, zerreißt sich für die Mannschaft und wird ja aller Voraussicht nach beim Ligenverbleib dann auch beim FC bleiben, längerfristig vielleicht sogar. Also das kann für mich echt ein Spieler der Zukunft sein im Trikot des FC.
So, und dann ging das Spiel in zweite Halbzeit, die eine oder andere Chance, es blieb beim 1-1 und dann gab es ja noch die Pressekonferenz und habt ihr beide gesehen, glaube ich. Ich sag mal so, Lukas Kwasniok at its best. Ich fand's nicht unsympathisch. Ich hatte heute schon mal das Thema in der Talkrunde, wo es darum ging, wie ich denn die Situation finden würde. Für alle, die es nicht gesehen haben, werden wahrscheinlich kaum welche mit dabei sein, die jetzt hier zuhören oder zugucken. Lukas Kwasniok hat Merlin Polzin gratuliert zu seinem 50. Pflichtspiel als Trainer beim HSV, bei einem Traditionsverein, hat er noch betont, hat gesagt,
da kann man ruhig mal klatschen. Ne?
50 Spiele bei einem Traditionsverein kann man ruhig mal klatschen, denn das überlebt nicht jeder Trainer. So, dass er das in seiner Situation macht, eben auch als Trainer eines großen Traditionsvereins, ne? Und hat ja dann sogar, glaube ich, gesagt, so nach dem Motto, ja, da bin ich noch weit von entfernt. Ah, das kann die Gemüter spalten. Also ich fand's cool. Ich dachte, ach Mensch, also ich habe den Humor auch dafür in der Situation, aber in der Situation, in der er sich befindet, auf dem halb wackelnden Stuhl noch so einen rauszuhauen. Also es war wieder
schöne Unterhaltung, oder? Das ist er, oder? Ich finde, das ist er und ich finde gut, dass er sich trotz der Situation nicht verbiegen lässt. Er macht sein Ding, er ist immer so auf den Pressekonferenzen und haut halt raus, was ihn bewegt, was er sagen möchte und das ist er einfach und er bleibt sich treu und ich mag es ehrlich gesagt viel lieber, wenn Menschen sich immer treu bleiben und so bleiben, wie sie sind, als wenn sie plötzlich anfangen, sich in besonderen Situationen, wie sie jetzt in Köln nun mal auch da ist, zu verstellen, irgendwas anders zu machen, nicht mehr man selbst zu sein. Das bringt einen, finde ich, überhaupt nicht weiter. Deswegen, ich sehe es eigentlich wie du, Cedric, ich konnte drüber schmunzeln, habe auch kurz nachgedacht, oh, da wird's bestimmt wieder viele geben, die sagen, was sagt der jetzt wieder da? Das geht ja gar nicht. So wurde es natürlich auch mehrfach dann in den Kommentaren, ne, unter diesen Posts dann auch wieder geschrieben. Das ist ja normal. Wir kennen ja diese Bubble. Dazu komme ich nachher übrigens nochmal hier in meinem Schlussplädoyer. Da habe ich was vorbereitet. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es völlig, völlig in Ordnung. Ich konnte schmunzeln. Ich weiß nicht, Jörg, siehst du es auch so?
Ah, meine Güte, ich meine, genau das, was du sagst, er ist einfach dann in dem Moment authentisch, ja, und er sagt, Mensch, können wir nicht mal eine Pressekonferenz anders beginnen und animiert dann eben, dass die Leute applaudieren, ja, und ich fand auch die Kommentare in den sozialen Medien fand ich super spannend, also, weil es hat gespalten, ja, das Personen gab, die sagt, Mensch, total menschlich und respektvoll und so weiter, und dann hast du natürlich auch die anderen Personen, die sagen, ja, soll sich auf sich konzentrieren, aber das ist ja so sowieso, ich sage jetzt mal, immer in der Kölner Landschaft, wenn es nicht läuft, ja, und dann kannst du über die sozialen Medienkanäle, kannst du bespielen, was du willst, ob es ein neues Trikot gibt, ja, ob Karneval gefeiert wurde oder was weiß ich auch mal, dann kommt eben immer klassisch gesehen die Aussage, konzentriert euch lieber mal aufs Fußballspielen.
Und entweder so ist alles da, ne, und total geil, ja, total. Oder alles ist ganz scheiße und zu Tode betrübt.
Absolut. Und unter uns, nochmal, das Spiel ist vorbei. Wir haben einen Punkt geholt. Jetzt muss der Fokus auf das Spiel gegen Gladbach liegen. Und ob ich dann so eine Aktion auf einer Pressekonferenz bringe oder nicht, ne, das hat dann eben nichts mit dem nächsten Spielergebnis zu tun. Von daher alles fein.
Ja. Ich glaube auch, dass das am Ende zum hohen Unterhaltungswert der Liga auch an sich beiträgt. Und wir wollen ja auch alle Typen. Und Lukas Kwasniok, egal was man von ihm denkt, ist definitiv ein Typ. Ich kann mir vorstellen, für den einen oder anderen, der professionell beim 1. FC Köln in Sachen Kommunikation unterwegs ist, ist das zum Teil mit Magenschmerzen verbunden, wenn er immer wieder auch diese verbalen Ausreißer hat. So möchte ich es mal nennen, weil natürlich gibt es da Briefings und es gibt auch hier mal einen Tipp, wird er zur Seite genommen, er sagt das mal nicht, das könnte kommen, reagier bitte so, wie das Usus ist, das hat jeder Profifußballclub, das ist völlig normal. So wird das eben auch gemacht, man will keine Fehler machen. Aber ich glaube, der lässt sich da einfach nicht einfangen. Der macht einfach so sein Ding. Und es ist ja auch erstmal in der ersten, im ersten Moment wirklich nett und höflich und guter Ton, wenn er da zum 50. Spiel gratuliert seinem Gegenüber. Aber dieser Zusatz, ja, also solange, das schaffen nicht viele, ich bin da noch weit von entfernt und das eben jetzt in seiner Situation, das macht's dann halt, ich glaube, für den einen oder anderen etwas speziell, sagen wir es mal so. Aber gut, es war eben auch etwas, was zum Samstagabend dazugehörte. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz auf die Konkurrenz, würde ich sagen, und da ja gehen wir es einfach mal durch. Also Union hat gewonnen. Die haben viele wieder mit reingerechnet. Da haben viele gesagt, okay, die hatten sich schon gedanklich verabschiedet. Die haben jetzt aber auch gerade einen Negativstrudel. Und wenn sich das mal verselbstständigt, dann hängen die auch wieder tief unten drin. War auch mein Gedanke. Jetzt haben die aber in Freiburg gewonnen. So, Bremen-Mainz, absolute 6-Punkte-Spiel für beide. Mainz hat das gezogen mit einem 2-0. Bremen wieder komplett drin in der Nummer. Mainz so ein bisschen jetzt auch befreit. Dann hatten wir noch die Augsburger, die verloren haben in Dortmund. Wolfsburg einen Punkt geholt, wir haben darüber gesprochen, in Hoffenheim und Pauli bei Gladbach verloren. Das heißt jetzt für die Tabelle Heidenheim nach wie vor abgeschlagen, darüber brauchen wir glaube ich nicht sprechen. Wolfsburg 21 Zähler, der FC St. Pauli auf der 16 24, dann Bremen 25, dann Köln 25. Jörg, wenn du tippen müsstest, wer geht denn am Ende runter und wer geht in die Relegation?
Also runter geht auf jeden Fall Heidenheim, das ist klar. Aus meiner Sicht geht in die Relegation der VfL Wolfsburg und Absteiger. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, ob es dann eben St. Pauli oder Werder Bremen wäre. Also Fakt ist auf jeden Fall nicht der 1. FC Köln. Aber ich tippe tatsächlich auf Werder Bremen.
Ja, genauso würde ich auch tippen. Was sagst du, Marlon?
Ich tippe einfach mal auf den VfL Wolfsburg. Dieter Hecking hat es mit Bochum letztes Jahr schon nicht geschafft und er ist nicht Friedhelm Funkel. Und auch wenn ich ihn sehr mag, Dieter Hecking, glaube ich nicht, dass er es schafft. Ich glaube, dass Wolfsburg so zerrüttet ist mittlerweile. Man hat es gesehen letzte Woche mit den Fans. Da ist so viel Negativstimmung drin. Die spielen keinen guten Ball. Die Stars, die sie geholt haben, kommen nicht zurecht. Siehe Christian Eriksen, der gefühlt ja da als Messias hinkam. Also insofern, das ist für mich der zweite Feind, der absteigt. Relegation. Ich hoffe es nicht. Und da ich Köln-Reporter bin und wir hier einen FC-Podcast haben, sage ich es auch nicht. Deswegen sage ich einfach mal, dass die Bremer auf diesen Platz rutschen werden.
Okay, und man spielt noch gegen den FC St. Pauli, man spielt noch gegen Werder Bremen. Also da hat man ja ganz viel direkte Einflussnahme, die man dann ausüben kann. So, ich würde sagen, dann lass uns mal so 12, 13 Minuten vor Schluss nochmal den Blick voraus aufs Derby werfen. Gladbach ist der Gegner. Welche Stärken, welche Schwächen macht ihr bei den Fohlen aus? Marlon, gerne beginnen.
Ja, ich bin ja auch oft da, wird dem einen oder anderen hier vielleicht nicht gefallen, aber ist mein Job. Ich muss mich teilen und dementsprechend kann ich natürlich ein bisschen was erzählen. Also ja, es ist eine Mannschaft, die nicht so schlecht ist, wie sie gemacht wird, meiner Meinung nach, in dieser Saison. Sie hat natürlich viele Verletzungsprobleme mit Tim Kleindienst, der nicht dabei ist, mit Robin Hack, der nicht dabei ist, mit Nathan Ngumu, der nicht dabei ist. Also die halbe Offensive oder die ganze Offensive ist ja da eigentlich weggebrochen. Und da mussten sie natürlich kreativ werden, haben mit Wellmoya vorne ganz spannenden 17-jährigen Spieler dazugeholt, der das richtig gut macht. Honorar ist jetzt wieder fit, hat auch getroffen. Erstes Saisontor übrigens, verschwindend geringe Statistik für seine Verhältnisse. Also da liegen schon immer noch Probleme beim Toreschießen. Gegen St. Pauli hat das funktioniert in Form eines Traumtores von Kevin Stöger per Freistoß. Unfassbares Ding. Mit einem 2-0 durch Honorar, was dann ganz ordentlich herausgespielt war. war okay, ja, aber defensiv, und jetzt kommen wir zur anderen Seite auch, haben sie auch immer wieder ihre Probleme, finden nie so richtig die Konstanz, kriegen zu einfache Gegentore, oft auch Probleme bei hohen Bällen. Ja, also sie haben genauso ihre Probleme, wie der FC seine Probleme hat, sowohl hinten als auch vorne. Ich sehe den FC offensiv etwas besser aufgestellt, aktuell, mit den aktuellen Spielern, die Gladbach zur Verfügung stehen hat. Ich glaube, defensiv tun sich leider beide nicht so viel. Und deswegen glaube ich, es gibt nur zwei Möglichkeiten am Wochenende. Entweder wir erleben ein Spiel, in dem sich beide Mannschaften in die Hose und erleben ein furchtbares 0-0. Oder einer von beiden durchbricht seine Schwächen, ja, und wir erleben einen wilden Schlagabtausch und dann wird es vielleicht ein 3-2, ein 2-3. Das ist ganz schwierig zu sagen, finde ich, aber es ist eine Mannschaft, mit der man immer rechnen sollte, auch wenn sie auswärts in dieser Saison noch nicht so richtig eingeschlagen.
Bevor du antwortest, Jörg, weil gerade das Ergebnis 3-2 in Verbindung mit Köln gegen Gladbach von Marlon genannt wurde, das war damals das Ergebnis des ersten Spiels von mir als Jugendlicher live im Stadion, Müngersdorfer Stadion. War es jetzt der 31. Januar oder war es der 1. Februar oder so? Müssen wir nochmal nachgucken. Ich glaube, es war Ende Januar. Und zwar 1998, in der Saison, wo Köln das erste Mal abgestiegen ist. Lorenz Günther Köstner war damals Trainer. Und Köln hat gegen Gladbach gespielt. Wie gesagt, mein erstes Stadionerlebnis. Die Karten, ich glaube, zu Weihnachten oder zum Geburtstag bekommen und bin dann mit meiner großen Schwester dahin. Ich weiß nicht, die Torfolge noch. 1-0... Carsten Baumann, 1-1 Pettersson, 2-1 Dirk Schuster, 2-2 Pettersson und 3-2 Toni Polster in der 3. oder 84. per Seitfallzieher. Bei Gladbach hat noch Effenberg gespielt und bei Köln zum Beispiel Doriniel Munciano. Und es gab damals einen tollen verbalen Schlagabtausch zwischen Effenberg und Polster. Die haben sich da in die Haare bekommen.
Naja.
Markus Höhner war, glaube ich, für Ransat 1 Kommentator und hat hinterher auch die Interviews gemacht oder irgendwie sowas. Ich krieg's mir ganz beisammen. Und da hat er den Toni Polster darauf angesprochen, was denn da los gewesen sei, weil das waren wüste Beschimpfungen und Gestikulierungen auf dem Spielfeld zwischen Polster und Effenberg. Und dann hat Polster geantwortet mit seinem Wiener Schmäh, ja, der F hat gefragt, ich kann es nicht nachmachen, ist dann immer schlimm, wenn man es dann trotzdem versucht, aber so nach dem Motto, der F hat mich gefragt, ob ich zwei Karten für Österreich-Kamerun dabei habe für die WM. Ich hatte gerade keine dabei und da sind wir nicht zueinander gekommen. So, und dann hat noch Markus gefragt, würde er die Karten bekommen? Hat er gesagt, ja, natürlich. Also, es war sehr viel Schönes mit dabei. So, das war mein erstes Erlebnis. Ihr wisst das selber, ne? Das erste Stadionerlebnis, man vergisst es nicht. Und das war bei mir zufällig bei genau diesem Spiel, Köln-Gladbach, mit diesen gerade genannten Protagonisten.
Jetzt würde es mich auch interessieren, Jörg, erstes Stadionerlebnis, ganz schnell, ja. Jetzt, wo wir dabei sind.
Köln gegen Wattenscheid 09 vor 12.000 Zuschauern.
Ach, irre. Ja, ja. Lohheide oder wo?
Nee, im Müngersdorfer Stadion.
Okay.
Und kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ja, also wenn wir allein die Dauerkartenliste, Warteliste anschauen, ist von 12.000 Zuschauern im Stadion.
Wow. Wow. Ja. Das war noch die Zeit, da hatte Wattenscheid, glaube ich, diesen Modezar als Geldgeber.
Ja. Steilmann war das, ne?
Ja, richtig, genau.
Walter Steilmann.
Echt auch gute Kicker. Also aus Wattenscheid kommt der ein oder andere. Terzic hat er auch mal gespielt und so weiter. Ja. Egal, wir schweifen ab. Jörg, deine Arbeit als Vorstand beim mitgliederstärksten Fanprojekt, ich weiß gar nicht, ob Deutschlands, aber auf jeden Fall des ersten FC Köln. Wie schaut die aus? Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, die Frage stelle ich mir auch relativ häufig, ja, weil eigentlich habe ich ja noch einen Hauptjob, ja, aber wenn man eben so eine große Fanorganisation ist, dann geht da echt schon viel Arbeit drauf. Also wir organisieren beispielsweise Auswärtsfahrten mit, wir kümmern uns im Stadion darum, den Fans, also beispielsweise unseren Fans mit Handicaps ein schöneres oder auch ein einfacheres Stadionerlebnis gewährleisten zu können. Und das sind so alles so die Dinge im Hintergrund. Und das machen wir mit einem ganz, ganz tollen Team von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Sehr erfüllend, aber eben durchaus auch sehr zeitaufwendig. Ne?
Auf jeden Fall.
Gremienarbeit, das sind so die Dinge, die da so im Hintergrund auf uns warten.
Ja. Und natürlich fällt das Arbeiten dann auch immer so ein Stück weit leichter, wenn es gerade läuft. Aber bist du da jetzt schon auch ein bisschen länger auch mit ein und denselben Protagonisten unterwegs? Habt ihr regelmäßige Meetings? Wie läuft der Austausch? Weil das ist ja eine Menge, also 15.700, das muss ja alles organisiert werden, in Bahnen laufen. Wie kann man sich das so vorstellen? Wie funktioniert da der Austausch und das tägliche Tun?
Ja, also wir haben, wie gesagt, bei uns natürlich auch eine klassische Vereinsstruktur. Das heißt, wir haben Vorstand, wir haben einen Beirat. Wie gesagt, wir haben ein großes Team Ehrenamt, wo Personen bei sind, die uns eben dabei unterstützen. Und das sind, du hast immer mal natürlich personelle Wechsel, logischerweise. Aber ich würde sagen, größtenteils sind das Protagonisten, die man kennt, auf die man sich dementsprechend verlassen kann und wo das Arbeiten auch wirklich viel Freude bereitet. Ich glaube, sonst würde man es auch gar nicht tun.
Ja, und ihr macht ja
jetzt... Das ist eine spannende Frage.
Ja.
Spannende Frage, ganz kurz.
Ja.
Interessiert die Fans bestimmt auch. Können wir am Wochenende eine schöne Choreo erwarten?
Das kann ich dir so gar nicht sagen. Ja, denn ihr wisst es ja, wir reden ja ganz klassisch gesehen über die aktive Fanszene. Das heißt, das ist dann in Müngersdorf eben dementsprechend die Süd. Wir sind klassisch gesehen so die Fanorganisation, wo viele in Anführungszeichen unorganisierte Fans drin sind. Ja, also das heißt, ich würde mal sagen, wir bilden da wirklich den gesamten Fan oder die gesamte Bandbreite der Fanlandschaft und der Stadionbesucher ab. Deswegen kann ich da gar nichts zu sagen.
Geht trotzdem davon aus.
Einigkeit ist groß.
Ja, glaube ich auch.
Ja. Und ihr macht eben auch sehr viel für alle Fans des 1. FC Köln. Zum Beispiel durfte ich moderativ anwesend sein. Habt ihr die Vorstandswahl, die es ja jetzt vor einigen Monaten gab, eben so organisiert, dass die praktisch wie so eine Art TV-Duell dargestellt wurde. Jedes Team konnte sich zu verschiedenen vorher festgelegten Punkten, die den Verein gerade bewegen, entsprechend positionieren. Es gab Redezeiten, das war wirklich durchgetaktet. Es gab einen Livestream und es waren, tausende Überstunden mit dabei. Ich habe mich hinterher nochmal mit dir austauschen können bezüglich der Zahlen. Ich war völlig baff, also das hat mir extrem imponiert, weil da geht es ja nicht immer nur um Traumtore, da geht es ja auch um trockene Dinge wie Bauprojekte und Bilanzen und so weiter und so fort. Es ist ja manchmal auch so ein bisschen trockener. Am Ende des Tages ist es ja immer nicht nur das schöne Stadionerlebnis. Und aber auch das hat mir zum Beispiel wieder gezeigt, wie viel überspitzt Religion auch der FC für die Menschen in Köln, für die Fans darstellt, dass man sich wirklich so diesem Thema behaftet über Stunden. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, war irgendwie unter der Woche noch irgendwie so ein Abend. Es war auf jeden Fall fantastisch und war eine tolle Veranstaltung. Also auch sowas macht ihr. Ja. Das ist aller Ehren wert. Ja, also ihr habt praktisch, oder du in dem Fall, ihr habt ja auch praktisch die Drähte überall hin, zum Vorstand. Ich weiß nicht, wohin gehen sie noch, auch mit Spielern Kontakt, mit Trainerteam irgendwie, oder hält man sich da zurück?
Naja, also klar, in die jeweiligen mit Gremien oder ich sage jetzt mal mit Vorstand, Geschäftsführung sind wir schon im Austausch, ja, weil ich glaube, nicht nur wir, mit Sicherheit auch andere Fanvereinigungen, weil ich glaube eben, und das wird ja auch immer gesagt, dass die Fans unglaublich wichtig für den 1. FC Köln sind, deswegen geht es ja da auch darum, da auch in den Dialog zu gehen, das findet dementsprechend statt. Klassisch gesehen mit Spielern im klassischen Arbeitsalltag jetzt als Fanorganisation nicht. Da ist es dann so, wenn wir im Trainingslager sind, dass du natürlich dann auch die Möglichkeit hast, da an dem gemeinschaftlichen Abend, wo sich im Regelfall die Offiziellen und die Fans treffen, dass man da Dinge gemeinsam organisieren kann. Aber klassisch gesehen zu den Spielern im Arbeitsalltag über die Fanorganisation ist der Kontakt eher weniger da.
Okay, apropos Spieler, Marlon, ich habe es mir hier notiert, war es wohl so, dass es ein Gerücht gab, ne? Der FC soll bereits die Klausel gezogen haben bei Felipe Chaves. Wie ist da der Stand?
Ja, genau, haben wir uns natürlich aufgehoben bis zum Schluss der Sendung und es ist tatsächlich die Sky-Info, dass dem nicht so ist. Ja, wir haben nochmal geprüft, wir haben gecheckt, wir haben uns umgehört und nein, diese Option wurde noch nicht gezogen. Der Spieler hat nur wenige Bundesliga-Minuten bis jetzt bekommen beim FC. Beim FC Bayern waren es, glaube ich, auch nur 5 oder so in dieser Saison. Insofern möchte man da erstmal die Entwicklung abwarten, will erstmal gucken, wie macht der Junge sich, langsam ranführen. Da sieht man auch, es geht manchmal nicht so schnell, wie viele das gerne hätten. Das ist völlig okay und völlig normal, finde ich. Es ist trotzdem ein spannender Spiel. Spieler. Ich hoffe, dass er beim FC demnächst vielleicht noch etwas mehr reingeworfen wird, weil ich traue ihm schon viel zu tatsächlich, wenn er sich dementsprechend entwickelt und seine Minuten bekommt, seine Erfahrung sammelt. Aber stand jetzt nach unseren Infos ganz klar nicht so, dass da schon irgendwas unter Dach und Fach ist.
Okay, so, Marlon, ich weiß, du hast noch ein Schlussplädoyer und der Blick auf die Uhr sagt mir, dass ich das gleich hören will oder wir das gleich hören wollen. Aber jetzt interessiert es mich auch, wir haben gerade nicht gefragt, was war denn dein erstes Stadionerlebnis?
Schön, dass du noch drauf zurückkommst.
Da ich ja Essener bin,
ich bin in Essen geboren, war das natürlich an der Hafenstraße im alten Georg-Melche-Stadion. Oh ja. Rot-Weiß Essen gegen den ersten FC Kaiserslautern. Ich bin ja noch nicht so unglaublich alt, deswegen war das 1997 und zwar in der zweiten Liga. Und ein gewisser Otto Rehagel, der in Essen geboren wurde, aber mit dem ersten FC Kaiserslautern dieses Spiel damals mit 3-1 für sich entschied, stieg am Ende der Saison auf und wurde dann, wie wir alle wissen, deutscher Meister. Gab's nie wieder.
Ja. Der ist ja, ich glaube, sein Verein war TuS Helene Essen, ne?
Genau. Ja. TuS Helene. Also gut aufgepasst, obwohl du nicht aus Essen kommst.
Okay.
Ja, Otto, Legende, grüßt mal an dieser Stelle natürlich ganz herzlich.
Marlon, Schlussplädoyer im Sinne von letztes Wort oder können wir den Jörg danach freundlich aus dem Podcast.
Wir können den Jörg danach noch nehmen. Es ist tatsächlich noch eine Kleinigkeit, die mir am Herzen liegt. Wichtiges Thema in den letzten Podcast-Folgen und auch danach, man liest ja immer viel, ne? Die Kommentare unter den Posts, unter unseren Videos. Bei Twitter werden wir was posten als Journalisten. Ne? Wir stehen in der Öffentlichkeit. Du warst heute, Cedric, beim Doppelpass. Danach gab es auch wieder viele Kommentare. Es ist mir einfach ein Anliegen, einmal an die Leute, die sich angesprochen fühlen, ganz klar zu richten, bisschen mehr Menschlichkeit wäre manchmal schön. Wir sind alle Menschen, wir haben alle unsere Meinung. Oft gibt's Leute, die andere Meinung einfach nicht akzeptieren. Ich bin jemand, der immer gerne diskutiert, der immer bereit ist, offen ist für andere Meinungen, die völlig legitim sind. Man kann sich streiten, man kann reden und ich finde immer, das ist alles völlig fein, wenn es über der Gürtellinie bleibt. Ja, aber in letzter Zeit gab es auch bei mir leider viele persönliche Nachrichten, viel Hass, viele Beleidigungen gegen mich, gegen meine Familie, die manche gar nicht kennen. Und das sind so Sachen, wo ich wirklich sage, das möchte ich nicht. Ja, und damit muss Schluss sein. Und es gibt Leute wie mich, die vielleicht sagen, mir ist das egal, das geht hier rein und da raus. Aber ich weiß, dass es auch Menschen gibt, auch bei uns Journalisten, die damit nicht so gut umgehen können und die das wirklich teilweise mit ins Bett nehmen, die darüber nachdenken tagelang, die überlegen, ob sie ihren Job vielleicht wechseln sollen. Und das sind Sachen, die finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Und deswegen möchte ich ganz klar auch, weil ich das heute auch bei dir gesehen habe, lieber Cedric, und ich fand deinen Auftritt übrigens sehr, sehr unterhaltsam und sehr gut. Das möchte ich auch nochmal betonen. Und da verstehe ich einfach nicht, wie manche persönlich werden können. Und das finde ich scheiße. Das sage ich ganz klar so. Und das möchte ich hier auch nochmal auf dieser Plattform nutzen und sagen, Leute, denkt mal drüber nach, bevor ihr solche Sachen raushaut. Danke.
Ganz toll. Ja, da ist nichts hinzuzufügen. Und vielleicht nochmal als Konsens, es geht ja bei Meinungsverschiedenheiten oder beim Austausch, ne, bei Diskussionen immer um das bessere Argument und nicht wer am lautesten schreit oder mehr beleidigt. Das, glaube ich, brauchen wir alles nicht, weder in der Gesellschaft noch beim Fußball. So, Jörg, natürlich kommst du ohne einen Tipp nicht raus. Gladbach-Köln, wie geht's aus? Köln-Gladbach, so rum.
Sage ich, also ein ganz klares 3-1 für den 1. FC Köln. Übrigens auch ein ungefährdetes 3-1 für den 1. FC Köln. Aber darf ich zu den Worten von Marlon trotzdem noch was sagen, auch wenn du sagst, dem ist nichts hinzu. Ja. Also lieber Marlon, lieber Cedric, ich habe es natürlich auch teilweise schon mitbekommen, gerade nach Doppelpass-Auftritten beispielsweise. Ja. So traurig das ist, ich glaube, dass wir in der Gesellschaft, gerade in den sozialen Medien, viele Personen haben, die da ihren Frust abbauen, die vermeintlich die Anonymität dort nutzen, um Dinge zu schreiben, die eben dann auch nicht mehr in Ordnung sind. Und ich bin da 100% bei euch. Ich finde, es sollte immer konstruktiv diskutiert werden können. Es sollten immer unterschiedliche Meinungen angehört werden können. Aber gerade, ich sage es mal, rund um den Fußball, da ist, glaube ich, so eine große Emotionalität, dass sich da viele Personen überhaupt nicht mehr im Griff haben. Und ich finde das sehr schade, dass es mittlerweile so ist. Und Cedric hat es gesagt, wahrscheinlich ist es dann die Waffe derer Personen, die einfach keine konstruktiven Argumentationsmöglichkeiten mehr haben. Und insoweit, ich habe das alles schon erleben dürfen oder erleben müssen, egal wie du siehst, bei mir geht's auch links rein und rechts raus, aber es muss eben nicht sein. Von daher wäre es schön, wenn die Gesellschaft, egal übrigens in welchem Thema, da mal wieder ein bisschen zur Besinnung kommen würde und wesentlich mehr miteinander auf Augenhöhe und vor allen Dingen respektvoll kommunizieren würde.
Schöne Worte. Und am Wochenende ist Derby. Liebe Freunde, seid lieb zueinander.
Oh, ganz genau. Jörg, vielen Dank für deine Worte, für deine Expertise, für den Blick hinter die Kulissen und für deinen ja einfach fantastischen Auftritt hier bei uns beim FC-Podcast Neues aus dem Geißbockheim. Dir ein tolles Derby-Wochenende, noch eine schöne Woche. Euch, liebe Hörer, alles Gute. Habt Spaß beim Fußball, bleibt gesund, behaltet eure gute Laune. Gerne bis nächste Woche. Tschüss und ciao.
Geschichten aus dem Geißbockheim, der erste FC Köln-Podcast von Sky Sport.